Geliebte Jugend, schön euch zu sehen. Vielen Dank für den Lobpreis. Es ist mir auch eine Freude, euch anzukündigen, dass wir unter den gegebenen Umständen die Maske ausziehen können und Jugend feiern dürfen ohne Abstand, gemäß den Verordnungen. Und bevor wir anfangen, lasst uns wie immer gemeinsam beten. Herr Jesus, wir freuen uns so sehr auf dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du regierst. Und dass du Gerechtigkeit ausführst. Und in Zeiten, Herr, wo wir uns vielleicht fragen, wo deine Gerechtigkeit bleibt, Herr, stärke uns heute in dem Wissen, dass du für Gerechtigkeit sorgen wirst und auch schon gesorgt hast. Herr, lass uns heute darüber staunen, wie du die Geschichte dieser Welt lenkst und wie du innerhalb eines Tages all das, was man gedacht hatte, was passieren wird, wie du alles veränderst. Herr, möge das uns heute ermutigen, dir zu vertrauen und zu wissen, dass dein Ratschluss zustande kommt und nicht der von Haman, nicht der von Xerxes oder von sonst irgendeinem Menschen. Herr, der Mensch denkt sich seinen Weg, aber du lenkst seine Schritte. Der Mensch macht Pläne, aber dein Ratschluss kommt zustande. Und so lass uns heute darüber staunen, wenn wir Hamans Fall betrachten. In Jesu Namen. Amen. Es gibt Tage, die alles verändern. Ein Tag, der alles, was darauf folgt, verändert. Der Tag, an dem David zum König gesalbt wurde, änderte alles. Genauso wie der Tag, an dem David nicht in die Schlacht zog und auf seinen Balkon ging und Bathseba baden gesehen hat. Der Tag, an dem Kobe Bryant in den Helikopter stieg mit seiner Tochter, veränderte alles für seine Familie. Auch der Tag für Helena Hutchins, als sie zum Filmdreh kam, veränderte alles, denn dort wurde sie von Alec Baldwin leider erschossen. Ein Tag, der alles verändern kann. Auch Haman erlebt so einen Tag, der alles für ihn verändert. Und dieser Tag war nicht nur sein schlimmster Tag, sondern auch sein letzter Tag. Und an diesem Tag nimmt das Buch Esther eine dramatische Wende, wie wir bereits letztes Mal gesehen haben. Und ähnlich wie die letzten Male werden wir den Bibeltext Stück für Stück durchgehen, deswegen gebe ich euch jetzt schon die Gliederung. Wir haben eine ganz einfache Gliederung. Hamans Fall. Erstens vor der Königin. Zweitens vor dem König. Drittens vor dem König der Könige. Fall vor der Königin, König und dem König der Könige. Wir beginnen mit dem ersten Punkt und lesen von Kapitel 7 aus dem Buch Esther, die Verse 1 bis 2. Kapitel 7, Verse 1 bis 2. Und der König und Haman kamen zum Gelage bei der Königin Esther. Und der König sprach zu Esther auch am zweiten Tage beim Weingelage: Was ist deine Bitte, Königin Esther? Und sie soll dir gewährt werden. Und was ist dein Begehr? Bis zur Hälfte des Königreichs, und es soll geschehen. Wir werden hier in eine Handlung hineingeworfen. Und deswegen müssen wir uns die letzten Ereignisse nochmal in Erinnerung rufen. Wenige Stunden zuvor heißt es über Haman in Kapitel 5, Vers 9, Haman war fröhlich und guten Mutes. Dann sah er kurz darauf Mordechai im Tor sitzen. Und ihr wisst, was danach geschah. Erstmal, Haman war darüber so empört. Er hat all seine Herrlichkeit gezeigt, seiner Familie, all seine Söhne. Und dann sagte er diesen Satz: Aber das alles nützt mir nichts, solange ich Mordechai im Tor des Königs sitzen sehe. Haman, mach doch einen riesigen Holzstamm, stell ihn in deinen Garten, geh morgen früh zum König und frage, ob du den Mordechai umbringen kannst. Nun, Haman macht das, er stellt diesen fetten Holzstamm auf, circa 23 Meter hoch, und er geht zum König. Aber ihr wisst, was dann geschah. Der König las genau in dieser Nacht von Mordechai und von seiner Rettungsaktion. Und die Situation verlief so, dass Haman Mordechai ehren sollte. Und Mordechai wurde die Ehrung zuteil, die Haman für sich ausgesucht hatte. Ihr erinnert euch, die königliche Krone, das königliche Pferd, das königliche Gewand und ein königlicher Fürst namens Haman, der durch die ganze Stadt Susan rief: So geschieht dem König, den der König zu Ehren wünscht. Völlig aufgelöst läuft Haman nach Hause und berichtet das alles seiner Familie. Und seine Familie baut ihn auf und sagt ihm: Haman, keine Sorge, du bist zwar gefallen, aber du wirst noch ganz und gar fallen vor ihm. Tolle Familie. Und dann heißt es im letzten Vers von diesem Kapitel: Und während sie noch redeten, kamen die Hofbeamten und führten ihn zum Gastmahl. Also das ist die Stimmung, in der Haman sich jetzt befindet. Und wir kennen Haman. Wir können uns denken, was in ihm vorgeht. Endlich ist die Demütigung vorbei. Endlich ist das vorbei mit Mordechai. Jetzt beginnt wieder meine Erhöhung. Nur ich bin eingeladen, um mit der Königin und dem König zu essen. Der schlimmste Tag wird gut beendet. Denn der 13. Adar steht fest und ich bekomme meine Rache. Und so geht Haman auf dieses Mahl. Dieses Mahl beginnt mit dem Gespräch zwischen Esther und dem König. Xerxes beginnt hier das Gespräch, genauso wie in Kapitel 5 beim ersten Gastmahl. Und Xerxes benutzt den genau gleichen Wortlaut, außer dass er noch eine Sache ergänzt, nämlich Königin Esther. Das, was er vorher nicht verwendet hat. Als ob Esther durch diese ganze Zeit ihr königliches Amt vor Xerxes bestätigt hat. Und er ergänzt: Was ist deine Bitte, Königin Esther? Xerxes adressiert Königin Esther mit einer königlichen Frage. Und er bietet ihr an: Bis zur Hälfte meines Königreichs. Und das soll geschehen. Ich möchte euch hier in Erinnerung rufen: Haman war dabei. Was hat Haman sich wohl in dem Moment gedacht? Oh, wenn der König mir irgendwann diese Frage stellt, oh, was werde ich antworten? Natürlich nehme ich die 63 Länder, denn ich will König werden. Und wir sehen in der Bibel, dass das keine obligatorische Frage war, die der König hier stellt. Ein Beispiel: Markus Kapitel 6, als Herodes, der Herodias, genau denselben Vorschlag machte. Bis zur Hälfte meines Königreichs und es soll geschehen. Und was machte sie dann? Sie nutzte die Chance mit ihrer Mutter und sie forderten den Kopf des Johannes. Und obwohl Herodes nicht erfreut war darüber, macht er es trotzdem. Und dann heißt es: Um des Eides willen machte er es. Das heißt, das war keine Floskel vom König Xerxes. Vergleichen wir einmal Herodes Reich mit Xerxes Reich. Herodes Reich, mickrig. Xerxes Reich, über 3 Kontinente, über 127 Länder. Wenn Esther jetzt sagt: Oh, das gefällt mir, das nehme ich, dann wäre sie in einer Millisekunde Königin über 63 Länder. Xerxes stellt diese Frage zum dritten Mal. Und dreimal antwortet Esther. Einmal stellt er sie in Kapitel 5, dann nochmal in Kapitel 5 und dann nochmal in Kapitel 7. Schauen wir uns ganz kurz Esthers Reaktion auf die erste Frage, die Xerxes bittet, auf das erste Angebot von Xerxes, sagt Esther: Xerxes, meine Bitte ist, komm zum Abendessen. Was haben sich wohl die Diener im Thronsaal gedacht? Die zweite Bitte, der König adressiert sie wieder mit diesem Angebot, diesmal in der Anwesenheit von Xerxes, Esther und Haman. Und sie sagt: Xerxes, meine Bitte ist, komm morgen doch nochmal zum Abendessen. Was hat sich Haman wieder hier gedacht? Und heute zum dritten Mal diese Bitte. Was wird Esther sagen? Das ist Esthers Chance, Königin über 63 Länder zu werden. Mit nur einem Wort. Und by the way, wenn sie hier Ja sagt, dann hätte sie genug Macht, um Haman alleine fertig zu machen. Plus eine enorme Machtstellung, die ihr viele Vorteile bringt für ihr Volk. Mächtigste Königin der Welt, mächtigste Frau der Welt. War hier eine Versuchung für sie? Aber wir kennen Esther mittlerweile. Und wir wissen, sie hat nicht sich selbst im Sinn. Und erneut befindet sie sich in diesem dramatischen Moment, wo sie vorher geschwiegen hat. Und ich möchte euch das vor Augen malen. Ihr kennt solche Situationen, wenn etwas Wichtiges ansteht und ihr bereitet euch vor. Entweder das Abitur, irgendeine Art des Abschlusses, ihr wollt jemanden kennenlernen und ihr geht den ersten Schritt, oder ihr wollt einen Antrag machen. Oder steht ein schwieriges Gespräch an und ihr wisst, eure Worte werden hier Konsequenzen haben. Ihr bereitet euch vor. Ihr lernt, überlegt euch die Worte, überlegt euch, wie ihr etwas macht. Und irgendwann heißt es, morgen heißt es heute. Und dann schlaft ihr ein, ihr wacht auf und ihr wisst, öffnet eure Augen, heute heißt es heute. Die Stunden des Tages vergehen. Und ihr wisst, noch wenige Minuten, noch wenige Sekunden und dann plötzlich ist der Moment da. Das letzte Mal holt ihr Luft und ihr beginnt zu sprechen. Ihr merkt, ich habe zwei meiner Prüfungen hinter mir und genau das ging in mir vor. Und ich weiß noch genau diesen Moment. Ich sitze am Tisch meiner mündlichen Prüfung und mir wird die erste Frage gestellt und ich hole Luft. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt sind wir wieder abgedriftet. Also, ihr bereitet euch vor. Und dann kommt dieser Moment. Aber, alle Beispiele, die ich hier aufgezählt habe, was könnte schlimmstenfalls passieren? Es läuft nicht so, wie ihr es euch gewünscht habt. Ihr seid vielleicht durchgefallen, na gut. Oder sie sagt nein. Nichts davon kostet euer Leben. Aber Esther ist hier in Lebensgefahr. Sie will für ihr Volk einstehen, das vom König verurteilt wurde. Und damit gibt sie auch ihre Identität preis als Jüdin, was der König bis zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Das wussten nur ihre Freunde, das wusste nur Mordechai und ein bekannter Bote namens Hatak. Esther weiß, was mit Vasti passierte, als sie dem König sagte, sie würde nicht zum Gastmahl kommen. Und sie wurde ihres Amtes enthoben. Was würde jetzt Esther passieren? Hat sie sich das gefragt? Was wird mit mir passieren? Was wird Xerxes sagen? Was wird er tun? Wird Esther erneut schweigen aufgrund ihrer Angst, ihrer Sorgen? Nach 3 Tagen Fasten und alle Juden fasteten und nach einem gescheiterten Versuch, scheinbar gescheiterten Versuch, ist der Moment jetzt wieder da. Esther holt das letzte Mal Luft. Und sie weiß, in den nächsten Sekunden entscheidet sich mein Schicksal und das Schicksal meines Volkes. Und so beginnt Esther zu reden. Wir lesen die Verse 3 bis 5. Da antwortete die Königin Esther und sprach, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, o König, und wenn es der König für gut hält, so möge mir mein Leben geschenkt werden auf meine Bitte hin und mein Volk auf mein Begehren hin. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, um vertilgt, ermordet und umgebracht zu werden. Und wenn wir zu Knechten und Mägden verkauft worden wären, so hätte ich geschwiegen, denn die Bedrängnis wäre die Belästigung des Königs nicht wert. Esther redet und bringt ihre Bitte vor den König. Und sie beginnt ähnlich wie bei dem ersten Gastmahl, wo sie danach die Bitte geäußert hat, ach komm doch morgen nochmal. Und Esther bringt ihrem Ehemann, ihrem König, den größten Respekt entgegen. 2-mal nimmt sie Bezug auf ihn und sagt, o König, wenn es recht ist in deinen Augen, wenn der König es für gut hält, Esther bringt ihm größte Ehre entgegen. Ihre Bitte ist nicht, König Xerxes, deine Bitte nehme ich in Anspruch, dein Angebot nehme ich gerne an. Ich will Königin werden über 63 Länder. Nein, ihr geht es um ihr Volk. Was hat sich Haman in dem Moment gedacht? Wie kann man so ein Angebot ausschlagen? Frauen. Esther bittet für ihr Volk und für ihr Leben. Und ich glaube, ihr hört hier das Echo von Mordechai. Die Worte, die unser geliebter Hatak überbrachte, nämlich als Mordechai ihm sagte, geh zum König, bitte ihn um Gnade und bitte für dein Volk vor ihm. Und was machte Esther in diesem Moment? Sie wollte das nicht machen. Sie wollte passiv bleiben. Aber hier sehen wir eine Esther, die ganz anders ist, die alles auf eine Karte setzt. Und nun wollen wir uns die Worte Esthers genauer anschauen. Und hier, was wir eigentlich noch gar nicht so wirklich gemacht haben im Buch Esther, hier möchte ich euch Frauen ganz spezifisch ansprechen. Wir betrachten hier eine Frau, die eine enorme Entwicklung durchgemacht hat. Und ich wünsche mir, dass das, was jetzt geschieht, dass die Frauen unter euch sagen, wow, so ein Vorbild will ich haben. Danach möchte ich trachten. Und auf der anderen Seite, dass die Männer sagen, nach solchen Sachen möchte ich Ausschau halten. Nach solchen Sachen möchte diese Sachen möchte ich fördern in meiner Frau. Esthers Worte haben eigentlich vier Punkte inne. Und zwar eine Anrede, zwei Bitten, eine Begründung und ein abschließendes, nicht reales Szenario. Und wir beginnen mit der Anrede und sie sagt und sie bezeichnet ihren Mann als O König. Eine ehrerbietende Anrede, die wir auch in den Psalmen oft finden für unseren Herr, wo es heißt, O Herr, ich warte auf dein Heil. O Herr, wer ist dir gleich? Es ist eine ehrerbietende Anrede mit einer eigenen Demütigung. Sie redet ihren König nicht an mit Schätzchen oder mein Mann. Sie spricht ihn nicht an mit Vorname Xerxes oder noch schlimmer Xerxeschen. Ich meine, daran wäre nichts falsch, sie sind viele Jahre verheiratet. Trotzdem spricht sie ihn an, O König. Warum? Esther ist enorm darauf bedacht, ihren Mann und König zu ehren. Und dabei erfüllt sie das, was in Kapitel 1 vom Buch Esther steht, nämlich die Männer sollen Herr sein in ihrem Hause. Und was in Epheser 5 steht, wo es an die Frauen heißt, ehrt eure Männer. Und das erinnert uns doch auch an Sarah, die Frau von Abraham. Und das heißt über sie, sie gehorchte Abraham und sie nannte ihn Herr. Das, was jetzt nicht unbedingt passieren muss, ist, dass ihr Frauen denkt, ich muss meinen Mann jetzt mit O König ansprechen. Ja, uns Männern würde das vielleicht gefallen. Aber es geht darum, was darunter liegt. Nämlich wirklich den Mann zu ehren. Und ich möchte hier wirklich einmal persönlich werden und sagen, Männer werden durch Ehren gewonnen. Daran hat sich nichts geändert. Und deswegen heißt es auch in der Bibel, ihr Frauen, ehrt eure Männer. Ich möchte noch persönlicher werden. Und ich spreche hier vielleicht nicht für alle Männer, aber wir Männer mögen keine süßen Spitznamen. Wir Männer wollen nicht genannt werden wie Honigbär, Hasi, Mausi. Ich sag euch, wie wir Männer genannt werden wollen. Die wollen gefährlich sein. Hart. Rau. Ich mein's ernst. Alle Männer, die gerade lachen, wissen, das wünsche ich mir so sehr. Probiert es aus, ihr Frauen. Bezeichnet eure Männer nicht als Hasi oder Mausi, sondern bezeichnet ihn mal als, du bist wie ein gefährlicher Löwe. Und dann schaut euch das Funkeln in seinen Augen an. Und bei allem Spaß, Nochmal zurück jetzt zu Esther und Sarah. Ist es nicht so, dass wir so ein Verhalten heute ein Stück weit belächeln? Wir lesen davon, Esther spricht ihren Mann mit O König an und Sarah ihren Mann als O Herr. Ist doch so, dass wir sagen, oh Mann, das ist ja so veraltet. Die haben es ja sowas wie übertrieben. Aber wo sehen wir das in der Bibel? Dass die Bibel so ein Verhalten verurteilt? Nein, vielmehr preist die Bibel so ein Verhalten. Ich möchte einige Stellen aus Sprüche 31 lesen, wo es um die tugendhafte Frau geht. Und da heißt es, Vers 1, eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist viel mehr wert als die kostbarsten Perlen. Vers 12, sie erweist ihrem Mann Gutes und nichts Böses alle ihre Tage. Vers 17, sie gürtet ihre Lenden mit Kraft. Vers 25, Kraft und Würde sind ihr Gewand. Vers 26, Weisheit und freundliche Unterweisung sind auf ihrer Zunge. Und das alles, Leute, unabhängig davon, was der Mann tut oder nicht tut. Wir leben doch in einer Gesellschaft, wo wir oft hören, das muss er sich erst verdienen. Bevor ich ihn ehre, muss das und das und das passieren. Schauen wir uns mal Esther an. Was hat Xerxes nicht alles falsch gemacht? Xerxes hat dem schlimmsten Menschen, wenn man so will, seinen Siegelring gegeben, um zu tun und zu lassen, was er will. Xerxes ist dafür verantwortlich. Letztendlich ist er verantwortlich für das ganze Schlamassel. Und schauen wir uns Esther an. Mit was für einer ehrerbietenden Haltung sie ihn anspricht. Und wisst ihr, was macht Esther so attraktiv? Wir haben keine Ahnung, wie sie aussieht. Wir wissen nur, es heißt ein einziges Mal, sie war schön von Aussehen. Aber wir haben keine Ahnung, wie sie aussieht. Aber das, was sie so attraktiv macht, ist ihr Verhalten, ihr Charakter, ihre Tugend, ihr Fleiß. Und ich wünsche mir so sehr, dass auch die weiteren Punkte zeigen, dass das die Dinge sind, auf die es ankommt. Die einzige Stelle in Sprüche 31, die von Schönheit spricht, ist diese. Schönheit und Anmut vergehen. Sollten wir dann nicht die Männer viel mehr auf die inneren Werte achten und die inneren Werte fördern und die Frauen viel weniger auf ihr Äußeres achten und viel mehr auf ihr Inneres? Dazu möchte ich euch auffordern. Wir kommen zu Esthers erster Bitte, Vers 3. Sie sagt, so möge mir mein Leben geschenkt werden. Und das Interessante ist, sie beginnt nicht damit zu sagen, Xerxes, der Haman, der hat das und das gemacht. Nein, sie verschweigt seinen Namen zuerst. Erinnert euch das an irgendwas? Als Haman zu Xerxes kam, dann verschwieg Xerxes zunächst den Namen Mordechai und dann kam diese heftige Überraschung. Und genauso hier, Esther verschwieg den Namen Haman und auch hier wartet eine heftige Überraschung auf ihn. Esther beginnt mit etwas viel Persönlicherem, als die Schuld sofort Haman in die Schuhe zu schieben. Sie bittet um ihr Leben vor ihrem eigenen Mann. Und was geht hier in Xerxes vor? Ich habe mich gefragt, hat er sich vielleicht gedacht, meine Frau? Ich meine, ich bin der mächtigste Mann auf dem Planeten. Meine Frau ist in Lebensgefahr und ich weiß nichts davon? Meine Königin ist in Lebensgefahr und ich weiß nichts davon? Und wir wissen, Xerxes nahm die Familie sehr wichtig. Erinnert euch an Kapitel 1, an den Beschluss, der an alle Familien ging. Ich bin mir sicher, diese Bitte hat Xerxes auf persönlicher Ebene getroffen. Schauen wir uns die zweite Bitte an von Esther, Vers 3. Und dass mir mein Volk auf mein Begehren hin geschenkt wird. Das erreicht Xerxes nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern auch auf beruflicher Ebene. Nämlich auf der Ebene seiner Rolle als König. Was meine ich damit? Anscheinend wird ein Volk in seinem Reich bedroht und soll ausgelöscht werden. Und ihn scheint es nicht zu interessieren. Und hier dreht es sich nicht um irgendein Volk, sondern um das Volk der Königin, seiner Frau. Und er hat keine Ahnung, interessiert sich nicht. Ich bin der Überzeugung, Xerxes wollte ein guter Ehemann sein, wollte ein guter König sein. Und das kratzte an seinem Stolz. Esther fügt ihre Begründung hinzu. Vers 4. Denn wir sind verkauft. Und damit bezieht sie sich auf Hamans Worte, beziehungsweise auf Hamans Vorhaben. Aus Kapitel 3, Vers 9. Ich lese das einmal kurz vor. Wenn es der König für gut hält, Haman ist hier vor dem König, so werde geschrieben, dass man sie umbringe, die Juden, und ich will 10.000 Talente Silber in die Hände derer abwiegen, die die Geschäfte besorgen, damit sie es in die Schatzkammern des Königs bringen. Esther bezeichnet dieses Geld als Kopfgeld und sagt ihrem Mann, das Geld soll bezahlt werden für meinen Kopf und für die Köpfe meines Volkes. Sie bezieht sich aber nochmal auf Hamans Worte, nämlich als sie sagte, erstens, wir sind verkauft und dann, um vertilgt, ermordet und umgebracht zu werden. Kommen euch diese Worte bekannt vor? Kapitel 3, Vers 13. Und da heißt es, und die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Landschaften des Königs gesandt, um alle Juden zu vertilgen, zu ermorden und umzubringen. Das war Hamans Beschluss. Was hat Haman sich gedacht hier wieder? Irgendwoher kenne ich diese Worte, aber ich weiß nicht woher. Und während er sich den Kopf darüber zerbricht, geht Esther noch weiter im Gespräch. Und sie verleiht ihrer Bitte noch mehr Gewicht, wie ein weiterer Schlag, der den Nagel vollkommen im Holz verschwinden lässt, fügt sie ein nicht reales Szenario zu, was dem Ganzen noch viel mehr Dringlichkeit und Gewicht verleiht. Sie sagt, Vers 4, wenn wir als Sklaven verkauft worden wären, ich hätte kein Wort gesagt, Xerxes, denn das wäre die Zeit des Königs nicht wert. Sie sagt sogar, das wäre eine Belästigung. Mit anderen Worten sagt Esther zu ihrem Mann, der König hat Besseres zu tun, als mir bei so einer unwichtigen Angelegenheit zuzuhören. Wir hätten es ertragen ohne ein Wort. Und wieder trifft Esther ihren Mann auf persönlicher und beruflicher Ebene. Und sie schätzt die Zeit von Xerxes enorm. Und wieder frage ich mich, was geht hier in Xerxes vor? Meine Frau würde mir nicht sagen, wenn sie als Sklavin verkauft würde? Wenn ihr Volk versklavt würde? Sie sieht es als, sie denkt, sie würde mich damit belästigen? Mit Sicherheit hat das an seinem Stolz gekratzt. Wisst ihr, und ich habe mir gedacht, Esther hätte Xerxes ganz anders aufsuchen können. Wie wäre es mit folgenden Beispielen? Du hast deinen Ring an Haman gegeben. Du bist so von dir selbst erfüllt, dass du mich überhaupt nicht siehst. Ich muss erst mein Leben riskieren, damit wir gemeinsam essen. Du hast mich verkauft. Kein einziges Wort der Anklage hier. Was für eine Frau. Ihr Mund ist gefüllt mit Weisheit und Freundlichkeit, wie in Sprüche 31. Und das zieht uns an ihr. Es ist nicht primär ihr Aussehen, sondern das, was in ihr ist, ihr Charakter, ihre Tugend. Von einer Königin, die zunächst sagte, nein, Mordechai, das kann ich nicht tun, hin zu einer Königin, die selbstlos ist und sich aufopfert und es in Kauf nimmt, zu sterben. Und die, obwohl ihr Mann so dramatische Fehler gemacht hat, ihn aufsucht mit der größten Ehrerbietung. Und hier lese ich euch 1. Petrus 3, 3. Wo es heißt über die Frauen, euer wahrer Schmuck sei nicht der äußerliche, wie Haarflechten oder goldene Ketten, Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott kostbar ist. Ihr Frauen, möge das euer Vorbild sein. Nicht diese diese absolute Scheinmentalität. Es geht nur ums Äußerliche, um deine Insta-Posts, um deine Filter und was für Make-up und. Ihr wisst das viel besser, wovon ich rede, als ich. Es geht um den Charakter. Und ich will dich hier herausfordern. Strebst du mehr nach deinem Aussehen oder nach deinem Charakter? Denn eine Sache kann ich dir sagen, das, was dich langfristig attraktiv macht, ist nicht dein Aussehen, sondern dein Charakter. Mögen wir doch nicht so erfüllt sein von dieser Konsumgesellschaft, um diese shiny Glanz, es geht nur ums Äußere, sondern mögen wir einen dramatischen Unterschied machen in unserer Gesellschaft und die biblischen Werte hochhalten, selbstlos, aus auf Charakter und auf Tugend. Und ich möchte euch Männer herausfordern, dass ihr danach Ausschau haltet und dass ihr das in euren Frauen fördert und nicht primär das Äußere. Und damit, wenn man achtet auf das Äußere, ist das überhaupt nicht falsch, aber der Fokus muss stimmen. Nachdem Esther gesprochen hat, folgt Xerxes Antwort. Und ich lese Vers 5. Da sprach der König Ahasverus und sagte zur Königin Esther: Wer ist der? Und wo ist der, den sein Herz erfüllt hat, so etwas zu tun? Wisst ihr, es ist erstaunlich, dass Xerxes hier keine Nachfragen stellt. Er fragt nicht Esther: Meine Frau, beruhig dich erstmal. Was meinst du überhaupt? Er nimmt Esther todernst. Warum? Weil er sie kennt. Weil er weiß, was sie für eine Frau ist, die ihr Leben riskiert, um ihn zum Abendessen zu holen. Er weiß, sie würde ihn nicht anlügen. Xerxes hat zwei Fragen. Wer, wo? Wie eine Begebenheit, die ich einst erlebte. Ich ging zu meinem großen Bruder und petzte ihm eine Begebenheit. Und genau das waren seine Fragen. Lukas, wer, wo? Genauso reagiert Xerxes. Das zeigt uns auch, dass Xerxes keine Ahnung hatte, wen Esther meinte. Er hatte keine Ahnung, von wem Esther redete. Und auf die Fragen, wer und wo, holt Esther erneut Luft und beantwortet die Fragen in Vers 6. Und Esther sprach: Der Bedränger und Feind ist dieser böse Haman. Und stellt euch diese Situation vor. König, Königin Haman am Tisch. Und Esther sagt diese Worte. Xerxes, wer? Haman. Wo? Hier an unserem Tisch. Neben dir und mir sitzt dieser böse Mann. Stellt euch vor, wie die Gesichter von Xerxes und Esther sich gegen Haman wendeten. Was für eine dramatische Wende. Was macht Haman? Haman erschrak. Da erschrak Haman vor dem König und der Königin. Wisst ihr, Haman erschrak nicht, als Mordechai seine Knie nicht beugte. Haman erschrak nicht, als er Mordechai ehren musste. Haman erschrak nicht, als seine Familie ihm prophezeite, dass er ganz und gar fallen wird. Aber hier erschrak Haman. Warum? Weil das eine Situation ist, die ihn wirklich bedroht. Die anderen Situationen nicht. Er wusste, ich bin darüber erhaben. Aber hier weiß er, er muss um sein Leben bangen. Und das zeigt uns auch, er hatte bis zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, von wem Esther redet. Bis Esther ihren Finger zeigte auf ihn. Genauso wie im Kapitel 6, als der König jemanden ehren wollte, und Haman dachte, nur ich kann gemeint sein. Und als Esther von jemandem sprach, der sie umbringen wollte, dachte er, nur ich kann nicht gemeint sein. Oh, wir kennen Haman, das passt zu ihm. Vor wenigen Stunden fröhlich und guten Mutes. Und jetzt erfährt er, die Königin ist Jüdin. Haman hat nicht den besten Tag seines Lebens. Es ist der schlimmste Tag seines Lebens. Es ist der letzte Tag seines Lebens. Er hat sich das falsche Volk ausgesucht. Nicht nur Haman erfährt, dass sie Jüdin ist, sondern auch Xerxes erfährt von ihrer jüdischen Abstammung. Wie wird er reagieren? Was wird er sagen? Das schauen wir uns gleich an. Bevor wir zum nächsten Punkt gehen, Hamans Fall ist offensichtlich vor Esther. Der Nebel der Ungewissheiten ist gelöst, ist aufgelöst. Alle wissen nun Bescheid, dass die Esther Jüdin ist, dass Haman diesen bösen Plan gemacht hat und alle sind nun aufgeklärt. Esther hat ihre Bitte kundgetan und jetzt ist die Frage, wie wird Xerxes reagieren? Und somit sind wir beim zweiten Punkt, Hamans Fall vor dem König. Wir lesen Vers 7. Und der König stand in seinem Grimm vom Weingelage auf und ging in den Garten des Palastes. Vorher war Haman voller Zorn, voller Grimm gegen Mordechai. Und jetzt ist König Xerxes voller Grimm gegen ihn. Und wie fing alles an? Mordechai beugte seine Knie nicht vor ihm. Und dann, was passiert weiter? Haman aber blieb zurück, um bei der Königin Esther für sein Leben zu bitten, denn er sah, dass das Unglück gegen ihn beschlossen war von Seiten des Königs. Alles fing damit an, dass Mordechai seine Knie nicht vor ihm beugte. Und was sehen wir hier? Haman beugt nun seine Knie vor einer Jüdin, vor Esther, Mordechais Tochter, vor der Königin. Ein Tag vorher zeigte er seine Herrlichkeit und jetzt kniet er nieder vor Esther. Und vielleicht hallen hier noch die Worte von seiner Frau nach, du wirst ganz und gar fallen, fallen, fallen. Und das Interessante ist, Haman rennt nicht Xerxes hinterher. Warum? Weil er weiß, nicht Xerxes hat sein Leben in der Hand, sondern die Jüdin Esther. Er bettet vor ihr um sein Leben. Vor einer Jüdin, die Teil des Volkes ist, das er ausrotten wollte. Und das tut er mit vollster Leidenschaft. Ich meine, das kann man verstehen. Alles, was Haman tat, was ihn betraf, tat er mit vollster Leidenschaft. Und so lesen wir Vers 8. Und als der König aus dem Garten des Palastes in das Haus des Weingelages zurückkam, da war Haman auf das Polster gesunken, auf dem Esther saß. Da sprach der König, will er gar der Königin Gewalt antun, bei mir im Haus? Und das Wort ging aus dem Mund des Königs, da verhüllte man das Angesicht Hamans. Xerxes interpretiert sein Verhalten als Gewalttat gegen seine Königin. Und damit bekennt Xerxes sich zu seiner Königin, zu seiner Frau, zu Esther. Vor wenigen Stunden, ihr erinnert euch, als Haman nach der Ehrung Mordechais nach Hause eilte, was machte er? Er verhüllte sein Angesicht und er eilte nach Hause. Männer von seinem Kaliber mit so einem Reichtum eilen nicht. Deswegen hat er sein Angesicht verhüllt. Freiwillig. Was passiert hier? Sein Angesicht wird unfreiwillig verhüllt. Und wir lesen den restlichen Teil. Und Harbona, einer von den Hofbeamten, die vor dem König standen, sprach, auch siehe, der Baum, den Haman für Mordechai hat machen lassen, der Gutes für den König geredet hat, steht im Haus Hamans 50 Ellen hoch. Und der König antwortete, hängt ihn daran. Und dieser dramatische Vers, der Höhepunkt dieses Kapitels, und man hängte Haman an den Baum, den er für Mordechai gemacht hatte. Und der Grimm des Königs legte sich. Was für eine dramatische Szene. Haman wollte dem ganzen Königreich zeigen, das passiert, wenn ihr euch mit mir anlegt. Ließ einen riesigen Holzstamm von 23 Meter circa in seinem Haus errichten, wahrscheinlich in seinem Vorhof, in seinem Garten, um der ganzen Stadt zu zeigen, um Mordechai daran aufzuspießen oder nach seiner Hinrichtung aufzuhängen in Form eines Kreuzes. Haman wollte das dem ganzen Königreich zeigen. Und jetzt hängt er selbst daran. Und Gott zeigt uns hier etwas. Haman wollte etwas zeigen, aber Gott zeigt hier, das passiert, wenn ihr euch mit mir anlegt. Wenn ihr euch an meinem Volk vergreift. Haman hängt an Mordechais Stelle. Wie ich schon gesagt habe, das bedeutet nicht, dass er an einem Galgen aufgehängt wurde, sondern dass er entweder aufgespießt wurde an diesem Stamm oder nach seiner Hinrichtung mit Seilen dort aufgehängt wurde, Form eines Kreuzes. Manche vermuten auch, dass die Perser die Erfinder der Kreuzigung waren, aber das wissen wir nicht genau. Und stellt euch die Stadt Susan vor zu diesem Zeitpunkt. Und sie schauen in den Garten Hamans und sehen, oh, da wird jetzt jemand aufgespießt. Oh, Moment mal. Das ist aber nicht Mordechai. Das ist Haman. Wow. Wir sehen hier Gottes unsichtbare Hand, die für Gerechtigkeit sorgt. Wisst ihr, und nicht nur wir sehen das hier, sondern auch die Menschen im Persischen Reich. Und das möchte ich vorwegnehmen. Es war so eindeutig, dass es heißt in Kapitel 8, Vers 17, und viele aus den Völkern des Landes wurden Juden. Achtung, denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Die Perservölker schauten auf dieses Ereignis und sagten, so einem Gott möchte ich gehören. Gegen so einen Gott möchte ich nicht stehen. Ich möchte zu ihm gehören. Gott sorgte hier für Gerechtigkeit. Dann heißt es hier, Vers 10, der Grimm des Königs legte sich. Haman fiel vor dem Königin und vor der Esther. Und dann, wir kommen zum dritten Punkt, Hamans Fall vor dem König der Könige. Nachdem sein Angesicht verhüllt wurde und er hingerichtet wurde, was passierte dann? Er schlug seine Augen auf und stand nicht vor einem irdischen König, nicht vor einer irdischen Königin, sondern vor dem König der Könige namens Jesus Christus, der ihn schuldig sprach. Als hätte Haman nicht schon den schlimmsten Tag hinter sich, so hat er die schlimmste Ewigkeit noch vor sich. Und es heißt hier in Vers 10, der König des Grimms, des Königs Grimm legte sich. Aber der König der Könige verlangt mehr. Jesus verlangt mehr als nur eine Hinrichtung. Und wisst ihr, was Haman jetzt in diesem Moment macht? Jetzt in diesem Moment ist Haman in der Hölle und sitzt seine Strafe ab, die kein Ende hat. An einem Ort der äußersten Finsternis, da wo Zähneknirschen ist, wo der Wurm nicht stirbt und wo Gott in seinem Zorn richtet. Und warum spreche ich dieses Thema an, dieses unangenehme Thema? Haman hat für eine Welt gelebt, die endet. Für eine Welt, die schneller endet, als er es sich dachte. Der Tod kam über ihn viel schneller, als er gedacht hatte und viel dramatischer. Alles schien so, als ob sein Plan in Erfüllung kommt. Und dann innerhalb von einem Tag ist er in der Hölle. Und die Frage, die wir uns hier stellen müssen, wir kennen nicht unsere Stunde, bist du bereit? Denn morgen könnte es heute heißen, bist du bereit? Und es gibt nur eine Form der Bereitschaft. Nur diejenigen sind bereit, die in Christus Jesus sind. Und die ein für allemal versöhnt sind mit dem König der Könige. Und selbst wenn hier Könige sagen, ich bring dich um, dann sterben wir vielleicht. Und dann schlagen wir unsere Augen auf vor dem König der Könige, der uns mit offenen Armen entgegensteht. Und sagt, geh ein, du treuer Knecht, in die Freude deines Herrn. Dieser König der Könige hat alles in seiner Hand. Und sein Timing ist perfekt. Und bis wir bei ihm sind, vertrauen wir ihm. Selbst wenn wir umgeben sind von dem Nebel der Ungewissheiten und nicht wissen, was alles passiert und wir nichts verstehen, so weiß er alles. Und deswegen vertrauen wir ihm und seinem Timing. Und alles läuft nach seinem Plan. Und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Der Moment wird kommen. Und bis dahin, was bleibt uns? Wir können beten, denn Gebet vertreibt die Sorgen. Egal, ob uns eine massive Krankheit trifft, wir denken an Delir. Egal, ob dir Leute Böses wollen in deinem Leben, wie ein Haman in deinem Leben. Egal, ob du heftige Rückschläge erlebst, Überraschungen, mit denen du nicht gerechnet hast. Selbst deine eigenen Fehler. Gott steht über dem allen. Und führt seinen perfekten Plan aus in deinem Leben. Was für ein Gott. Bemerkenswert. Und werfen wir einen Blick zurück. Gott sorgt dafür, dass aus einer schüchternen, schweigenden Esther eine furchtlose Esther wird, die für ihr Volk einsteht. Selbstlos. Gott sorgte dafür, dass Xerxes endlich aufgeklärt wurde über Hamans bösen Plan. Gott sorgte dafür, dass Haman hingerichtet wird. Und alles in einem Tag. Mögen wir still sein vor so einem Gott, der die finsterste Stunde innerhalb eines Wimpernschlags zur segenreichsten Stunde machen kann. Mögen wir doch sein Handeln nicht in Frage stellen, geliebte Jugend. Mögen wir wie Hiob unsere Hand auf den Mund legen. Und es nicht wagen, ihn zu hinterfragen, sondern ihm blind vertrauen. Leute, und ein abschließender Gedanke. Die Stadt Susan sah Mordechai da hängen. Und was haben sie sich gedacht? Oh, die Juden haben jetzt Gerechtigkeit bekommen. Mordechai bezahlt für seine Schuld. Und jetzt möchten wir noch kurz an Jesus denken. Wie er am Kreuz hing und ihn alle sahen. Aber er bezahlte nicht für seine Schuld, sondern für die Schuld seiner Kinder. Und während die Perser und die Juden damals an Mordechai sahen, Gott sorgt für Gerechtigkeit, Halleluja, sie wussten nicht, was am Kreuz passieren wird, wie Jesus am Kreuz hängen wird und wie wir heute sagen können, nicht nur, wow, er sorgt für Gerechtigkeit, sondern auch, wie sehr liebt er sein Volk. Ein König, der über allen Königen ist und der selbst stirbt für sein Volk. Es wäre wie, wenn Xerxes sagen würde, Haman, ich nehme deine Schuld auf mich und ich gehe für dich an den Pfahl. Und das ist ein jämmerlicher Vergleich mit dem, was Jesus wirklich für uns getan hat. Jesus hat für uns die ewige Strafe bezahlt, die Haman jetzt erduldet. Damit wir in Ewigkeit, bis in alle Ewigkeit im Himmel sein können. Da, wo Jesus ist, unser Leben. Herr Jesus, wir preisen dich für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns hier lehrst, wie wunderbar du alles in der Hand hast. Herr Jesus, wie du innerhalb eines Tages diesen scheinbar unbesiegbaren Haman richtest. Wie du für Gerechtigkeit sorgst. Innerhalb von wenigen Stunden, wo wir Menschen uns denken, alles ist verloren. Jesus, lass uns sehen heute. Für dich ist nie was außer Plan geraten. Schenke, dass wir in dein Handeln Vertrauen haben. dass wir dich nicht hinterfragen, sondern dass wir vielmehr fragen, wie können wir dir mehr Ehre geben? Denn du bist es wert, Jesus. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du unsere Gerechtigkeit geworden bist und du selbst für uns ans Kreuz gingst. Obwohl wir wie Haman für unsere Schuld bezahlen müssten, so hast du für unsere Schuld bezahlt. Ein für allemal. Herr Jesus, wir sehen in diesem Kapitel, wie du diejenigen erhöhst, die du erhöhen willst, und erniedrigst, die du erniedrigen willst. Wie du die richtest, die du richten willst, und du führst deinen Plan aus. Und so mögen wir doch als Jugend uns unter deine Hand demütigen und uns nicht selbst erhöhen wie Haman, sondern ganz und gar auf dich vertrauen und unter deiner Hand leben, uns vor dir demütigen, vor so einem mächtigen König. In Jesu Namen. Amen.